Hallo und herzlich willkommen zum You Better Love Yourself Podcast. Ich bin Romy Rinke, Selbstliebe-Coach und Trainerin, zertifizierter Life-Trust-Coach für Frauen und ich begleite Frauen raus aus dem inneren Kampf, den sie gegen sich selbst führen und rein in friedvollere Gewässer. Dahin, wo sie klare Entscheidungen treffen können, selbstbewusst auftreten und bedingungslos sie selbst sind. In diesem Podcast rede ich über die nackte Wahrheit von Selbstliebe mit allem, was dazugehört und teile meine persönlichen Eindrücke rund ums Thema Leben. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem Montagspodcast. Der findet für gewöhnlich ja immer etwas früher statt, sodass ihr ihn euch Montag schon anhören könnt. Aber heute hat sich das alles verspätet, weil ich einen Großteil meines Tages mit People-Pleasing verbracht habe, was per se jetzt gar kein großes Problem ist. Aber meine eigenen To-Dos, wie zum Beispiel den Podcast-Recorden, haben darunter gelitten. Aber um mein Selbstvertrauen nicht zu missbrauchen und meinen To-Dos und dem, was ich mir vorgenommen habe, nachzukommen, werde ich jetzt trotzdem diesen Podcast aufnehmen. Denn ich habe unglaublich viel zu sagen und ich freue mich auch, das aufzunehmen. Und ich merke auch, ich hätte das auch machen können mit etwas mehr Kapazität. Gutes Learning in Retroperspektive. Wer People pleasen kann, kann auch sich um sich selber kümmern. Und wenn wir das wirklich tun, wenn wir beides tun, merken wir irgendwann, oh, ich habe gar keine Kapazität mehr. Ich glaube, ich muss ein bisschen weniger pleasen, damit die To-Dos, die für mich gut sind und die für mich langfristig weiterbringen, auch erledigt werden können. Und mein Energiemanagement, mein Kapazitätenmanagement hat heute definitiv zu wünschen übrig gelassen, denn ich habe heute meine Tage bekommen, ich habe heute auch 5 Stunden People gepleased, was nicht nur scheiße war, auch schön war und gut war, aber bin natürlich nicht super gut mit meiner Energie umgegangen. Und trotzdem, wie gerade schon gesagt, recorde ich diesen Podcast, weil mein Selbstvertrauen mir sehr, sehr wichtig ist und im Leben es dazugehört, zu leiden. Im Leben es dazugehört, sich mal hardcore zu disziplinieren und dadurch vielleicht Leid zu erzeugen, um langfristig sein Selbstvertrauenskonto aufzufüllen. Und das ist auch genau das Thema, worüber ich heute mit euch sprechen möchte. 4 oder 5 Jahre vor Christi hat Buddha schon gesagt, Life is suffering. Und was ich in der heutigen Welt sehe, ist, dass wir die Vorstellung vom Leben haben, dass es irgendwann darauf hinausläuft, dass das Leiden aufhört. Durch Social-Media-Inhalte, durch die persönliche Weiterentwicklungsszene, durch die psychospirituelle Szene, durch diese ganze New-Age-Bewegung hat sich etwas in uns eingeschlichen und natürlich auch durch Hollywood und durch noch ganz, ganz viele andere Einflüsse, die auf uns einprasseln, hat sich dieses Bild in uns ergeben, dass das Leiden nicht zum Leben dazugehört. Und darauf möchte ich heute ein bisschen eingehen, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir alle Social Media konsumieren und dadurch mit so vielen Inhalten, Illusionen etc. gefüttert werden, dass wir gar nicht mehr unterscheiden können, was eine Illusion ist, was ein Traumschloss ist, ein Luftschloss und was Realität ist und was auch realistisch ist zu erreichen und vor allem bezogen auf dein eigenes Leben. Ich persönlich glaube in den sozialen Medien niemandem mehr irgendetwas, aber dazu gleich später noch mehr. Ich möchte auch heute auf Themen eingehen, beziehungsweise auf die Auswirkung eingehen, die es auf uns hat, wenn wir keine Grenzen setzen und nicht die typischen Dinge, von denen du weißt, was passiert, wenn du keine Grenzen hast, wie sich ausgebrannt fühlen, missgünstig zu werden, passiv-aggressiv zu werden, sondern Auswirkungen, die du vielleicht nicht initial mit dem Mangel an Grenzen verknüpfen würdest. Diese zwei Sachen möchte ich heute im Podcast besprechen. News first, meine Lieben, ihr könnt euch und der Workshop, den ich hoste über Grenzen, hat sich um eine Woche verschoben. Das heißt, der findet jetzt am 29. Freitag, den 29. am Abend statt. Das heißt, ihr könnt euch dafür immer noch anmelden. Ich habe nicht mehr so viele Plätze, aber immer noch einige Plätze. Das erstmal als erste News. Zweite News, Dienstag morgen früh kommt ein Newsletter raus und in diesem Newsletter teile ich etwas mit euch, was ihr wahrscheinlich nicht über mich wisst und was ihr vielleicht auch nicht von mir erwartet, gerade wenn ich mich hier als Selbstliebe-Coach positioniere und natürlich Inhalte poste, die suggerieren könnten, dass ich keinerlei Probleme habe, nicht mehr leide und alles perfektioniert habe und auch nie mehr people please. Und das kreiert ein Bild, was nicht der Realität entspricht, was komische Erwartungen und Anforderungen an sich selbst irgendwie mit sich bringt. Und mit diesem Bild möchte ich in diesem Podcast brechen und auch in meinem Newsletter brechen, denn wir alle heilen durch Verletzlichkeit. Wir heilen dadurch, dass wir verstehen, dass wir mit unseren Struggles nicht alleine sind. Und das ist mir ganz wichtig, dass ihr auch diese Perspektive von mir bekommt, um ein ganzheitlicheres Bild zum Thema Leben zu bekommen. Because life is suffering. Das hat schon Buddha gesagt, 4 oder 5 Jahre vor Christi, und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Dann auch darüber, was das mit Social Media zu tun hat oder wie Social Media da einen Einfluss hat. Also Newsletter, wenn ihr noch nicht angemeldet seid, könnt ihr euch auf meiner Homepage romirenke.com unten auf der Homeseite in den Newsletter eintragen. Und allgemein diese längeren Long-Content-Pieces wie Newsletter oder auch im Podcast sind sehr, sehr, sehr viel sinnvoller für dich zu konsumieren als kurzfristigen, dopamin-gefütterten Content in den sozialen Medien. Das heißt, cool, dass du da bist. Heute ist Montag. Ich hatte heute ein Nachbesprechungsgespräch mit meiner Heilpraktikerin, weil ich, als ich in Deutschland war, bei ihr war und mal wieder ein ganz, ganz großes Blutbild machen möchte. Falls ihr meine Montagspodcast verfolgt, habe ich vor Wochen mal gesagt, dass ich mich und meinen Körper so langsam auf Schwangerschaft, auf gesunde Schwangerschaft und sowas vorbereiten möchte, weil ich mir vorstellen kann, in den nächsten 2, 3 Jahren, ja, mal so ein Kind zu machen, so Gott will. Und vor dem Hintergrund bin ich zu ihr gegangen. Wir haben allerlei Bluttests gemacht. Wirklich nicht nur kleines, großes Blutbild, was du irgendwie bei deinem Hausarzt machst, sondern ich habe so eine Heilpraktikerin und die ist super, super, super nice. Absoluter Nerd, Biohacking-Geek. Und bei der fühle ich mich immer unglaublich gut aufgehoben. Und wir haben das alles besprochen und haben gewisse Blutbilder gemacht. Und die haben wir heute besprochen, was total spannend ist. Und danach habe ich mir erstmal eine Supplement-Bestellung in Höhe von 260 Euro gegönnt. Mit all den Supplements, die ich benötige, um meine Biologie so zu hacken, dass ich wieder mehr Energie habe, dass mein Körper ordentlich mit Nährstoffen und Mineralstoffen versorgt ist und meine Mitochondrien wieder auf eine Art und Weise arbeiten, die ja mein Potenzial nach vorne bringen. Und dieses Thema ist so unglaublich wichtig für mich geworden und glaube ich noch zu sehr viel im Hintergrund für viele von euch, dass ich mir überlegt habe, meine Heilpraktikerin mal in den Podcast einzuladen und sie zu interviewen zu all diesen Themen, weil ich glaube, das ist ein großes Feld an Gesundheit, nicht nur physischer Gesundheit, aber demnach auch mentale Gesundheit, was uns so ein bisschen fehlt und was viele Probleme wahrscheinlich schon löst. Ihr müsst euch vorstellen, ich war zum Beispiel, jetzt um ein ganz kleines Beispiel zu geben, 7 Jahre lang vegan und hatte in dieser Zeit sehr viel Anxiety, was natürlich nicht nur aufgrund meiner Ernährung kam, sondern auch aufgrund meiner Lebenssituation damals mit in seinen 20ern sein, nicht zu wissen, wo das Leben hingeht, irgendwie das Gefängnis der Freiheit zu fühlen. Man kann alles machen, aber irgendwie auch nicht. Und man weiß gar nicht so richtig, wo man anfangen soll. Was will man überhaupt im Leben? Was will man beitragen? Das hat natürlich auch extrem viel meine Anxiety gekostet. Aber was ich einfach nicht wusste, aufgrund von Mangel an Informationen und aufgrund von Konsumieren sehr einseitiger Informationen, Veganismus, only following vegan people und believing their story, was ich nicht wusste, ist, dass wenn ich morgens keine Proteine esse, dann habe ich gut und gerne mal den ganzen Tag Anxiety. Und danach da drauf noch ein Coffee, dann ist die Situation perfekt und wir münden in Anxiety. Und wenn ich esse seitdem morgens immer Proteine, 2 Eier und habe deutlich weniger Anxiety, was natürlich nicht einfach nur wegen meiner Ernährung gekostet wird, sondern auch mein Leben an sich einfach bereitstellt. Aber das ist auf jeden Fall eine Information, die mir damals gefehlt hat und heute sehr hilft. Das heißt, das war heute eine sehr spannende, einleuchtende, 1,5-stündige Konversation mit meiner Heilpraktikerin. Und wenn ihr Lust auf dieses Podcast-Interview habt und euch dieses Thema interessiert, dann lasst mich das gerne wissen. Mein kleiner Jin, meine kleine Katze, springt mir gerade auf den Schoß und die haben heute ein bisschen Alarm gemacht, weil als ich 5 Stunden weg war, waren die natürlich alleine zu Hause. Mom Guilt hat auf jeden Fall richtig hart reingekickt und das hat mir auch wieder gezeigt, Romy, wenn du People pleasest, dann vernachlässigst du Wesen und Menschen und Dinge, die dir eigentlich total wichtig sind. Und das ist eine weitere Motivation für mich, mein People-Pleasing, ja, einfach ein bisschen runterzuschrauben. Funktioniert mal besser, funktioniert mal schlechter. Ich habe den Claim gemacht, ich glaube auf Social Media niemandem mehr irgendetwas. Und das hat einige Gründe, warum ich an dem Punkt bin und das sage und auch euch empfehlen würde, das zu praktizieren, das Ganze, was ihr da seht, mit extrem viel Vorsicht genießen. Egal, ob das von euren Freunden kommt, ob das von Menschen wie mir kommt oder von anderen Quellen kommt. Einmal, um die Gründe einzugehen, warum ich auf Social Media niemandem mehr irgendwas glaube. Und alles, was ich jetzt sage, sage ich nicht, um irgendwie Leute zu judgen oder Leute in Frage zu stellen, sondern ich sage das, weil das meine Realität ist und weil es mir geholfen hat zu verstehen, dass Social Media nicht die reale Welt ist. Und ich glaube, diese Information ist einfach wichtig, euch auch an euch weiterzugeben. Erster Grund, ich bin in Kontakt mit meinen Freunden und Freundinnen und wir reden natürlich über Dinge, die aktuell nicht so gut in unserem Leben laufen. So, im nächsten Moment gehe ich auf die sozialen Medien, schaue deren Stories an und das sieht alles so schön aus und so geil und das kreiert für alle Leute, die nicht die Information haben, die ich habe, das Bild von, wow, die hat so ein perfektes Leben. Aber das sind die Highlight-Momente. Und manche Menschen haben die Angewohnheit, wenn es ihnen besonders schlecht geht, sich besonders gut auf Instagram darzustellen. Und ich sage nicht, dass sie da sitzen und das aktiv bewusst machen und sagen, ja, mir geht es jetzt so scheiße, aber ich will allen zeigen, dass es mir total gut geht. Ist nicht so. Das passiert wahrscheinlich eher unterbewusst. Aber wir wollen ein Bild aufrechterhalten, dass es uns gut geht, weil wir dadurch denken, dass wir wertvoller sind, weil wir dadurch denken, dass wir Anerkennung bekommen, weil wir dadurch denken, dass wir besser sind als andere und das dient uns in der Situation. Ein Grund, warum ich Social Media nicht mehr glaube. Und ich spiegel das meinen Freunden, ich hasse das Wort spiegeln, let's not use it. Und ich sage das meinen Freundinnen auch, es ist so, okay, Süße, das, was ich auf Social Media sehe, ist auch eine ganz andere Welt. Und auch hier, no offense, du bist nicht dafür verantwortlich, was andere Leute aus deinem Content machen, wie andere Leute dann über dein Leben nachdenken. Poste bitte, bitte, was du willst. Ich appelliere an die Menschen, die konsumieren. Ich appelliere an euren Verstand und sage euch, Leute, this is not real life. Wir werden hier nicht einzeln Social Media in dem Sinn revolutionieren, dass wir irgendwann nur noch ehrliche und authentische Inhalte sehen, weil dann würden wir alle Social Media überhaupt nicht mehr konsumieren. Weil Social Media konsumieren wir ja, damit wir aus unserer Scheißwelt, die jetzt vielleicht gerade vorherrscht, mal eine Pause haben in so eine Illusionswelt, die irgendwie schön ist und bunt ist und Strand ist und das ist und jenes ist. Und die werden wir nicht verändern. Die existiert und funktioniert aus einem Grund und du musst lernen, mit dieser Welt umzugehen. Du musst lernen, dich davon zu distanzieren. Du musst über die Realität des Lebens lernen, ja, was das Leben ist. Ich habe am Anfang schon gesagt, life is suffering, darüber möchte ich reden und das ist eigentlich eine total schöne Verbindung, die ich darüber gemacht habe. Also ein Grund, warum ich auf Social Media niemandem mehr glaube, ist, weil ich einfach privat sehe, höre, was eigentlich abgeht und online sehe, wie sich das auswirkt. Zweiter Grund. Ich sitze nicht nur als Konsumentin vor sozialen Medien, sondern ich sitze auch als Creator vor sozialen Medien. Und ich trage dazu bei, dass Leute potenziell in eine irrationale Traumwelt gerissen werden und dadurch entstehen kann, dass sie sich unrealistische Erwartungen auferlegen. Ich bin Teil dieses Problems quasi. Und deshalb gibt es auch Long-Version-Content sowie den Podcast und den Newsletter, um das Bild ganzheitlicher zu gestalten. Aber ich kann niemanden dazu zwingen, sich längere Content-Pieces von mir anzuhören. Ich kann einfach nur hoffen, dass das in dem Sinn gemacht wird. Das ist aber auch ein Grund, warum ich auf den sozialen Medien niemandem mehr irgendwas glaube. Und ich stelle mich hier nicht hin und sage, ich lüge euch alle an. Aber ich bin ja nicht nur Coach, sondern ich bin auch Mensch. Und ich bin beides und das muss ich manchmal voneinander trennen, weil es ist am Ende des Tages auch mein Job. Und natürlich teile ich verletzlich irgendwie meine Dinge, die auch abgehen. Ich meine, ich mache jeden Montag ein Live-Update-Podcast und versuche einfach, ja, so ein bisschen Nahbarkeit zu kreieren. Aber ich bin auch Mensch und ich habe ein Business. Und das Business muss halt funktionieren. Und ich funktioniere mein Business auch, wenn es mir menschlich vielleicht gerade nicht so gut geht. Aber natürlich gab es Tage, wo ich es mir nicht gut ging und ich trotzdem irgendwas gepostet habe, was schön aussieht. So auch ein Grund, warum ich Leuten auf Social Media nichts mehr glaube. Und das heißt nicht, dass ich deren Inhalten nicht glaube. Also wenn er jetzt irgendwann irgendjemand einen interessanten Post über Biohacking schreibt, denke ich nicht, nee, das stimmt nicht. Aber wenn es darum geht, dass jemand eine Traumwelt inszeniert auf den sozialen Medien, I don't believe in this. Und noch ein dritter Grund, warum ich auf den sozialen Medien nichts mehr lerne, und das hat auch was mit meiner Position als Content Creator zu tun. Ich kreiere seit 5, 6, 7 Jahren ungefähr Inhalte in den sozialen Medien rund um Selbstliebe. Das sind zu 90% Inhalte, die ich mir selber angeeignet habe, die ich gelernt habe, die aus meinem eigenen Gehirn kommen. Und ich merke, je größer ich werde, je mehr Reichweite ich habe, desto mehr sind Leute natürlich auch inspiriert und das ist auch total schön. Und was ich einfach in letzter Zeit eigentlich schon länger immer wieder sehe, sind Menschen, die wirklich krass mein Content kopieren. Sei es der Stil, ich meine, darüber kann man streiten, ist schon fein, habe ich auch hier und da mal gemacht, weil man einfach mit einem Stil resoniert, also mit einem visuellen Stil, Designstil quasi. Aber ich habe auch Leute, die einfach straight up meine Inhalte kopieren, ähnliche Workshops anbieten mit den Inhalten, so wie ich sie auch gestalte. Und ich weiß nicht, wie viel Paranoia da in mir drin ist, aber ich sehe auf jeden Fall, wow, was du da schreibst, kommt straight up aus meinem Gehirn. Warum weiß ich das so gut? Naja, weil es aus meinem Gehirn kommt. Und deshalb weiß ich auch, beziehungsweise glaube ich auch niemandem mehr was auf sozialen Medien, weil jeder kann sich da hinstellen und irgendwas Spannendes wiedergeben. Aber ist das dann integriert? Ist das dann verkörpert? Ist das dann angewandt? Kann die Person wirklich dahinter stehen und dir das im Detail erklären? I don't know, weil wenn sie es auch nur irgendwo gelesen hat, aber nie selber auf den Trichter gekommen ist, dann hilft mir die Information irgendwie nicht so recht. Und das ist sowieso ein Thema, das mich immer wieder frustriert, gerade auch als Content Creator, aber ich bin keine Person, die ihre Inhalte zurückhält, weil ich muss mich dann immer wieder darauf besinnen, dass ich das mache für die Message, dass ich das mache, um die Message, die ich rausgebe, zu verbreiten. Und es ist ja auch ein Teil von der Verbreitung, aber mein Ego findet das natürlich nicht so toll und denkt sich so, hallo, that's kind of unfair, it hurts me, it's not nice. Und das sind dann auch so Sachen wie, ich kopiere irgendwie deine Inhalte, gib dir keine Credits, ich weiß auch genau, woher diese Inhalte von welchem Post bei mir kommen und dann haben die diesen Post nicht mal geliked und ich denke mir so, come on, like, come fucking on, give at least a like, ja, bevor du es kopierst, I mean, fair fucking enough. Aber show a little bit of appreciation und dann greife ich mir natürlich immer an die eigene Nase. Das ist auch ein ganz großer, wichtiger Faktor für mich, einfach auch, um mich accountable zu halten, in Eigenverantwortung zu leben und sage, okay, das ist in meinem Leben, warum ist das hier? Habe ich vielleicht irgendwo nicht genug Credits gegeben von Menschen, die mich extrem inspiriert haben? Habe ich mich hingesetzt und überlegt, ja, okay, Rumi, dein To-Do ist es jetzt, mal Bewertungen zu schreiben für Podcasts, die du hörst, Menschen eine Nachricht zu schreiben, die mich seit Jahren inspirieren. Und das habe ich zeitweise immer mal wieder gemacht, aber wahrscheinlich nicht genug. Und das möchte ich persönlich jetzt praktizieren, damit ich diese Art von Energie irgendwie umwandle. Und nicht nur in dieser Genervtheit münde, die einem auch so ein bisschen die Motivation nimmt, finde ich immer so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ich glaube, es ist total wichtig für uns alle, dass wir die Leute, die uns inspirieren, die uns inspirieren, denen das auch mal sagen. Ja, und das ist hier, ich will dir nicht durch die Blume sagen, bitte gib mir ein Danke für meine Inhalte. Damit meine ich deine Mama, damit meine ich deinen Freund, deine Freundin, deine Oma, dein Chef, deine Kollegin, wen auch immer. Ich glaube, es ist wichtig, diese Art von Wertschätzung nicht zurückzuhalten. Und wenn dir das schwerfällt, vielleicht ist es gerade dann ganz wichtig. Und ich weiß, Liebe macht immer verletzlich, macht immer so ein bisschen angreifbar, aber es lohnt sich. Das heißt, öffne dich und zeige dich verletzlich. Aber anyways, das sind also mal drei Gründe, und es gibt sicher noch mehr, warum ich in den sozialen Medien niemandem mehr glaube. Ach, vielleicht ein vierter Grund ist noch, ich kenne Leute auch von Social Media, da habe ich sie live getroffen und dachte so, wow, du hast einfach ein richtig gutes Marketing-Talent. Und wenn man richtig gute Marketingmittel hat, ein Marketing-Team hat oder einfach ein Talent für Marketing hat, dann musst du in dem, was du anbietest, gar nicht so gut sein. Also wenn wir das jetzt rein von der monetären Seite betrachten, musst du gar nicht so gut sein und du wirst trotzdem monetär sehr erfolgreich sein, einfach weil dein Marketing richtig bombastisch ist. Das ist so ein Feld, das ist ganz, ganz, ganz tricky. Das werden wir, wie gesagt, nicht revolutionieren. Und deshalb ist es für mich einfach jetzt hier ein Anliegen, dich als Konsument zu sensibilisieren und dir zu sagen, grundsätzlich lauere einfach niemandem irgendwas auf Social Media. Vor allem, wenn es dir das Gefühl gibt, dass dein Leben scheiße ist. Was ich auch in dem Social Media Bereich viel sehe, vor allem in dieser New Age Bewegung, ist, dass uns ein Bild verkauft wird, dass das Leben immer perfekt ist. Es gibt so Leute auf Social Media, die haben so eine wahnsinnige Selbstdarstellung und Lebensdarstellung, wo man so wirklich denkt, so Gott, ja, stimmt, vor allem diese ganze, ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen soll, diese Bubble, diese Manifesting It, Manifesting Money, Manifesting a Dream Partner, Manifesting a Dream House, Manifesting bla 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 bla, dann liegen die in der Badewanne, machen Stories und Leute denken, dann okay, dann lege ich mir jetzt auch in eine Badewanne und mache vielleicht auch eine Story und vielleicht kommt dann mein Traumleben. Und das ist einfach so eine Bubble, in die ich persönlich am Anfang auch voll gerutscht bin, aus der ich mich komplett rausgezogen habe, weil das einfach überhaupt nicht der Realität entspricht und ein Bild in uns kreiert, dass es im Leben irgendwann ein Punkt kommt, wo wir nicht mehr leiden. Leiden gehört definitiv zum Leben dazu. In den sozialen Medien, in Hollywood, in Werbung, in Netflix-Serien wird uns so viele falsche Bilder gegeben und wir vergessen manchmal, dass das, ich meine, wenn wir jetzt auf Netflix schauen, dass das Entertainment ist, aber wir können das nicht so richtig, wir können das nicht so richtig voneinander trennen und denken, dass es das echte Leben ist. Und es ist nicht das echte Leben. Uns werden falsche Bilder gegeben, was Arbeit betrifft, was Selbstständigkeit betrifft, was Beziehungen betrifft und vor allem auch, das ist natürlich mein Thema, was Selbstliebe betrifft. Wir kriegen echt ein falsches Bild, nicht überall, aber in vielen Aspekten ein falsches Bild von diesen ganzen Dingen. Uns werden so Träume verkauft, die es nicht gibt. Denn, meine Lieben, life is suffering. Ich weiß nicht, wie oft ich es euch jetzt schon mal gesagt habe, aber ich möchte dieses Thema mit euch ein bisschen beleuchten und euch so ein bisschen Leichtigkeit reinbringen, weil es ist überhaupt nicht schlimm, dass im Leben Leiden dazugehört. Und was noch viel mehr Leiden kreiert, als notwendig ist, ist die Erwartung, die wir an uns selber haben, Leiden irgendwann aus dem Leben auszuleiten. Ich glaube, da leiden wir unterm Strich am allermeisten, dass wir Erwartungen haben, denen wir nicht gerecht werden. Und diese Erwartung mal rauszunehmen und nicht zu erwarten, dass dein Leben sich immer leicht anfühlt und niemals der Punkt kommt, wo das passieren wird, ist enorm wichtig und kann schon Abhilfe verschaffen. Ich habe, glaube ich, schon am Anfang gesagt, woher dieser Phrase kommt. Life is suffering. Der kommt aus dem Buddhismus. 5 oder 4 Jahre vor Christi wurde das zum ersten Mal in dieser Art niedergeschrieben. Und die haben die 4 edlen Wahrheiten, die buddhistische Philosophie. Und eine davon, die erste davon, ist eben Life is Suffering. Die haben das übersetzt als Dukkha. Alles Leben ist Leiden. Und es gibt auch andere super interessante Menschen, die das aufgegriffen haben und viel darüber reden. Das sind auch Menschen, denen ich total gerne und lange zuhöre. Das sind Menschen wie Jordan Peterson, ein Psychologe und Philosoph. Das ist Friedrich Nietzsche. also a good friend of ours, und Viktor Frankl, Holocaust-Überlebender. Das sind alles so Menschen, die sich diesem Konzept widmen, und ich möchte das für euch mal so ein bisschen runterbrechen, um euch so ein bisschen Frieden zu geben und vielleicht das Leiden, was ihr aktuell in eurem Leben habt, nicht als ein Problem anzusehen, sondern als Teil des Lebens. Und das heißt nicht, dass man sich darum kümmert, sich nach und nach besser zu fühlen oder Leiden zu lösen. Aber ich glaube, erstmal, wenn man die Erwartung nicht mehr an sich hat, krampfhaft die ganze Zeit zu versuchen, nicht mehr im Leben zu leiden, kann schon extrem viel Frieden entstehen. Und ich bin mal auf meine Recherchierfahrt gegangen, und ich habe ja gerade schon so ein bisschen angefangen und über diese ganze New Age-Bewegung gesprochen und wie die New Age-Bewegung, das ist dann die persönliche Weiterentwicklungsbubble plus minus hier an dieser Stelle, psychospirituelle Szene, wie die Leiden behandelt. Und die sind sehr gut darin, das zu leugnen oder zu minimieren. Und es wird häufig so dargestellt, nur wenn man hoch genug schwingt oder die richtigen Gedanken denkt oder in einer positiven Energie bleibt, ist man gut oder kann man was Gutes anziehen. Ja, so Toxic Positivity kennen wir, oder auch The Law of Attraction, deine Gedanken erschaffen Realität. Das impliziert alles, dass du Leid allein durch mentale Disziplin vermeiden kannst. Das heißt, die Verneinung von Leid. Ja, nee, du musst nur die richtigen Gedanken denken und dann leidest du nicht mehr. Und das ist halt kompletter Nonsens. Ich sage nicht, dass Positivity an sich oder The Law of Attraction, also deine Gedanken erschaffen Realität, Nonsens ist. Ja, auch hier wieder differenzieren bitte. Aber so wie das verkauft wird, und ich sehe das und ich habe das am eigenen Leibe gespürt, impliziert das Leuten, oh Gott, ja, ich bin nicht gut genug, weil ich nicht die richtigen Gedankengänge, ich schwinge nicht hoch genug, ist einfach ein großer Nonsens. Und sagt uns einfach, ja, du musst nicht leiden, du bist einfach nur zu blöd. Ja, doch, wir müssen leiden, life is suffering. Ich werde da gleich noch tiefer drauf eingehen und nicht nur die New Age-Bewegung reflektieren, sondern auch andere Glaubensrichtungen. Diese New Age-Bewegung individualisiert Leiden auch sehr. Ja? Wir sehen Leiden oft als persönliches Versagen an. Ja? Es wird auf einmal sehr persönlich. Zum Beispiel, wenn jemand falsch gedacht hat oder nicht genug visualisiert hat oder nicht genug manifestiert hat und so weiter. Und das führt dazu, dass Betroffene, sage ich jetzt mal, zusätzlich zum Leiden sich auch noch schuldig fühlen, weil sie glauben, sie hätten das durch ihre negative Energie verursacht. Und das alles so persönlich zu nehmen, allgemein Sachen persönlich zu nehmen, ist halt immer a tricky thing. Vielleicht habt ihr auch schon mal vom folgenden Begriff gehört, Spiritual Bypassing. Das beschreibt die Tendenz, spirituelle Konzepte zu nutzen, um unangenehme Emotionen oder auch Traumata oder Konflikte zu vermeiden. Leute, ich kenne in meinem nahen Umfeld so viele Leute, die Ayahuasca-Zeremonie nach Ayahuasca-Zeremonie machen, und ich gucke da von außen rauf und denke so, fang doch einfach mal an, deine Wohnung aufzuräumen, oder fang doch einfach mal an, keine Ahnung, Sport zu machen, wie wäre es denn damit? Aber dieses Spiritual Bypassing ist in manchen Kreisen sehr verbreitet. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, anstatt sich mit Schmerz oder Wut auseinanderzusetzen, wird suggeriert, dass man ja vergeben und auch loslassen sollte, ja, ohne den Schmerz tatsächlich zu verarbeiten. Und was ich auch sehe in manchen New Age Strömungen, ist, dass Leiden als eine Illusion betrachtet wird oder als etwas, das durch die Erkenntnis der eigenen Göttlichkeit überwunden werden kann. Ja, wenn wir uns als Erschaffer und als Creator ansehen, dann müssen wir nicht mehr leiden und so weiter und so fort. Und diese Sichtweise greift teilweise auf östliche Philosophien zurück, vereinfacht die aber extrem drastisch und gefährlich. Das seht ihr auch zum Beispiel mit Yoga, wie Yoga verwestlicht wird. Und Yoga beruht auf so vielen mehr Dingen als diese eine Säule, wie ich mache jetzt ein Downward Facing Dog. Aber es wird halt aus dieser östlichen Philosophie rausgenommen, weil sie irgendwie nett anhört, und dann wird das irgendwie in die westliche Welt reingeschmissen und Leute sind natürlich komplett lost und haben irgendwie eine Glaubenskrise und wissen gar nicht, hey, aber es funktioniert ja doch nicht, oh Gott, es funktioniert nicht, weil ich nicht gut genug bin, und dann ist das einfach problematisch. Und ich finde diese Haltung allgemein problematisch, auch mehr und mehr, je mehr ich das auch sehe. Und ich habe aber das Gefühl, dass Leute immer mehr aufwachen daraus. Man ignoriert einfach die Realität. Man ignoriert die Realität des Leidens, ja. Und im Gegensatz zu traditionellen Lehren, wie dem Buddhismus zum Beispiel, die das Leiden als natürlichen Teil des Lebens anerkennen und Werkzeuge bieten, damit umzugehen, leugnet diese New Age-Bewegung oft diese Unvermeidlichkeit von Schmerz und Verlust. Ich meine, allein, dass wir sterben, hallo, jeder von uns. Also, das ist doch leidvoll, oder nicht? Jeder, der mir erzählt, dass es nicht leidvoll ist, I don't know. Ha, vielleicht, wenn du 24/7 auf Ayahuasca bist, aber sind wir nicht. Hoffentlich. Was das noch fördert, habe ich, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, sind halt unrealistische Erwartungen. Die Vorstellung, dass man durch seine Gedanken oder seine Energie alles kontrollieren kann, führt zu einem relativ falschen Gefühl der Kontrolle und lässt sehr, sehr, sehr wenig Raum für die Akzeptanz dessen, was außerhalb unserer Macht liegt. Und das ist so, so, so wichtig. Und Schuldzuweisungen. Kann auch passieren, Schuldzuweisungen an sich selbst. Menschen, die leiden, könnten glauben, sie seien selbst dafür verantwortlich, weil sie nicht spirituell genug sind, weil sie negativ eingestellt sind und so weiter und so fort. Das kann zusätzlich zu emotionalem Schmerz führen. Habt ihr wahrscheinlich alle schon mal erfahren, diese Art von Leiden, beziehungsweise vielleicht leuchtet euch das ein, was ich euch hier gerade erzähle. Und jetzt lass uns das Ganze doch mal von einer etwas ganzheitlicheren Perspektive betrachten und schauen, was die New Age Bewegung, wessen Lehren die New Age Bewegung sich denn bedient hat und irgendwie ihr eigenes Rezept draus gebacken hat, was irgendwie nicht funktioniert und Leute irgendwie in ja, Unglück stürzen, und schauen, was andere dazu gesagt haben und warum Leiden wichtig ist. Buddhistische und auch andere traditionelle Ansätze betonen nämlich immer wieder, dass Leiden eine Quelle von Wachstum und Erkenntnis sein kann. Es bringt uns dazu, nach Antworten zu suchen. Definitiv. Alle Leute, jeder einzelne Mensch, der bei mir jemals eine Bewerbung angeklickt hat, eine Bewerbung angefangen hat auszufüllen oder angefangen hat, eine Bewerbung auszufüllen und abgeschickt hat und dann noch einen Call mit mir gemacht hat, dann sogar vielleicht noch Coaching gemacht hat, das ist alles passiert aus einem Leiden heraus. Das hat uns dazu gebracht, anzufangen, nach Antworten zu suchen. Leiden kann auch das Mitgefühl für uns selbst und andere erzeugen bzw. stärken. Wenn eine Freundin von dir krank ist, wenn jemanden verliert, dann haben wir Mitgefühl. Ja? Und wenn wir leiden, hast du vielleicht auch Mitgefühl für dich. So. Ich weiß nicht, ob ich diesen Disclaimer geben soll. Vielleicht gebe ich den Disclaimer später, weil wir haben in dieser Gesellschaft auch gelernt, unterbewusst, dass wenn wir leiden, bekommen wir Aufmerksamkeit. Und deshalb gibt es einen Teil in uns, der aktiv an seinem Leiden festhalten möchte, weil er darüber Aufmerksamkeit, Anerkennung und Mitgefühl von anderen generiert. Aber ich glaube, das wäre dann mal eine Podcast-Folge für sich. Was Leiden auch mit sich bringt, ist, dass es uns zeigt, was wirklich wichtig ist. Und ich glaube, das ist ein Faktor, der mir in der New Age Bewegung und als eigene Teilnehmerin dieser New Age Bewegung immer sehr gefehlt hat, ohne zu wissen, dass er mir sehr gefehlt hat. Zu wissen, was wirklich eigentlich wichtig ist. Weil wenn wir uns die ganze Zeit als jemand sehen, der alles selber kontrollieren kann und die richtigen Gedanken denken muss, damit das passiert, was du dir manifestieren möchtest, dann liegt so viel auf unseren Schultern und wir sind so viel beschäftigt damit, uns irgendwie zu heilen, damit wir ja irgendwie ein perfektes Leben haben und nicht mehr leiden, dass wir irgendwie komplett vergessen zu realisieren, was wirklich wichtig ist. Und je mehr ich mich in der Realität erde, je mehr ich mich in ganzheitlicheren Konzepten, Theorien, Philosophien und Glaubensrichtungen bewege, desto mehr ja, merke ich, was eigentlich wichtig im Leben ist. Und ich bin mir sicher, dass es auch in deinem Leben immer wieder Situationen gab, da war die Kacke vielleicht am Dampfen oder irgendwas Intensives und nicht so Schönes ist passiert. Und das hat alles wieder für dich in Perspektive gerückt. Und ich glaube, wenn wir ein Tool haben oder wenn wir eine Glaubensrichtung haben oder wenn wir die Perspektive aufs Leben so ausgerichtet haben, dass wir daran jeden Tag erinnert werden, was eigentlich wirklich wichtig ist, ist das Leben auch einfach deutlich friedvoller als vorher, als wenn wir uns die ganze Zeit in unrealistischen Erwartungen an uns selbst verlieren. Also, ich habe es ja gerade schon erwähnt, Life is suffering, hat der Buddha gesagt. Und der liebe Buddha hat auch gesagt, dass Leiden universell ist. Also ich will jetzt einmal kurz darauf eingehen, was er damit meinte. Leiden ist universell. Jeder Mensch erfährt in seinem Leben Schmerz, Enttäuschung, Verlust, Angst, egal wie reich, egal wie schön, egal wie erfolgreich jemand ist. Niemand kann diesen Aspekten des Lebens völlig entkommen und viele versuchen, diesen Aspekten des Lebens völlig zu entkommen. Es gibt drei Formen des Leidens. Ja, es gibt einmal das physische Leiden, das ist Krankheit, das ist Schmerz, das ist Alter, das ist Tod. Unser Körper ist nicht perfekt und extrem fragil und extrem anfällig. Dann gibt es noch das emotionale Leiden, was entsteht durch eine Trennung, was entsteht durch Enttäuschung, was entsteht durch Einsamkeit, was entsteht durch Herzschmerz und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch, wie er meinte, das innere Leiden. Selbst wenn alles perfekt scheint, gibt es eine innere Unruhe. Und ich weiß, du kennst das. Denn ich kenne es auch. Wir wollen immer mehr oder anders. Mehr Geld, mehr Liebe, mehr Stress. Es soll nicht mehr Stress, weniger Stress. Und dieses ständige Verlangen und Nichtzufriedensein erzeugt Leiden. Ja? Und was im Buddhismus der Ursprung des Leidens ist, das erklärt Buddha so, dass unser Leiden oft nicht von äußeren Dingen kommt, sondern von unserem Festhalten an Wünschen, an unserem Festhalten an Erwartungen und an gewissen Verlangen. Ja, wir wollen, dass die Dinge anders sind, als sie sind. Wir kämpfen gegen die Realität, statt sie zu akzeptieren. Wir wollen immer mehr und besser, selbst wenn das, was wir haben, gut genug ist. Und das wird natürlich durch Social Media extrem gefüttert. Und wenn du kein ordentliches, für dich funktionierendes Glaubenskonstrukt hast, und bitte, nimm das hier nicht irgendwie im religiösen Kontext auf, aber Glaubenskonstrukt kann auch etwas sein, du kannst auch deine eigenen 10 Gebote aufstellen, die ordentlich recherchiert sind. Do your research, du weißt, was ich meine. Denn Leiden ist nicht das Ende. Ja? Buddha wollte uns nicht sagen, dass das Leiden nur Schmerz ist. Er wollte uns vielmehr zeigen, dass Leiden eine Lehrmeisterin ist, ein Lehrmeister sein kann. Sobald wir erkennen, warum wir leiden und wie wir uns daran festklammern, können wir den Weg zu mehr innerem Frieden finden. Und warum ist das heute so wichtig? Habe ich auch schon gesagt, wir leben in der Welt, gibt es so eine Illusion, dass wir Schmerz und Leiden komplett vermeiden können, durch Geld, durch Erfolg, Schönheits-OPs, durch perfekte Beziehungen oder die neueste Online-Trendbewegung. Doch das führt dazu, dass wir enttäuschter werden, dass wir leerer werden, dass wir leer zurückbleiben und die Realität uns immer wieder einholt. Und nicht nur im Buddhismus wurde das erkannt und nicht nur im Buddhismus wurden daraus auch Learnings bzw. Werkzeuge kreiert, die Menschen bei diesem Leiden helfen, sondern auch in anderen Glaubensbewegungen. Ich trinke einmal einen kleinen Schluck Rotwein. Da war noch ein ganz kleiner letzter Rest in meiner Rotweinflasche, die ich zum Kochen benutzt habe. Und mein Hals ist ein bisschen trocken. Neben dem buddhistischen Konzept von Life is Suffering habe ich mal ein bisschen weiter recherchiert und geguckt, wie es in anderen traditionellen Ansätzen ausschaut. Ich bin immer ein großer Freund von traditionellen Ansätzen, weil das meist Dinge sind, die über Jahrtausende praktiziert sind. Bin ich immer ein Freund davon. Natürlich müssen wir das in die heutige Welt übersetzen, aber da können wir schon viel draus mitnehmen. Fangen wir mal mit dem Christentum an. Auch das Christentum sagt, dass Leiden zum Leben dazugehört, sagt in dem Sinn auch oft, dass wenn du leidest, das für dich immer eine Einladung ist, wieder mit Gott in Verbindung zu gehen. Und ich hoffe ehrlicherweise, dass dich diese ganze Religion, Gott-Getorke-Kram nicht triggert. Aber wirklich ist es eine interessante Sache, um einfach der Natur des Menschen und der Psyche des Menschen auf den Grund zu gehen. Aber anyways, also im Christentum wird Leiden auch als was Normales angesehen und wird als die Entbindung zu Gott, mit der Entbindung zu Gott in Verbindung gebracht. Und das Leben ist immer voller Herausforderungen dort und Prüfungen, die alle als göttlicher Plan angesehen werden, als göttlicher Guidance. Ja, es gibt im Hinduismus, kann ich ja gleich mit weitermachen, im Hinduismus auch die Göttin Kali, das ist die Göttin der Zerstörung. Aber diese Göttin zerstört alles in deinem Leben, was der Liebe im Wege steht. Und das ist vielleicht nicht, das wirkt vielleicht nicht auf den ersten Grund liebevoll, aber auf den zweiten Blick ist es extrem liebevoll und extrem wichtig. Und natürlich ist es mit Leiden verbunden, definitiv. Und im Christentum, um das noch kurz abzuschließen, ist der Ausweg aus dem Leiden, oder er wird dadurch erzeugt, dass wir wieder in Verbindung mit Gott gehen. Ne? Hinduismus, um da weiterzumachen, die glauben auch, dass das Leben, dass das Leiden zum Leben dazugehört. Da gibt es das sogenannte Konzept Samsara, habt ihr vielleicht auch schon gehört. Das ist der Kreislauf von Geburt, von Tod, von Wiedergeburt. Und das betont, dass das Leben in der Welt unweigerlich mit Leiden verbunden ist. Und die Ursache des Leidens ist laut Hinduismus diese Anhaftung an die Welt. Ja, ähnlich wie in der buddhistischen Lehre. Anhaftung an, ich brauche mehr, ich will mehr, obwohl ich schon so viel habe. Gier, Unwissenheit und so weiter und so fort. Dann gehen wir mal weiter zum Islam. Auch der Islam sagt, dass Leiden zum Leben dazugehört. Und da wird das Leiden oft als Prüfung von Allah angesehen, um den Glauben und die Geduld der Menschen zu stärken. Und ich bin mir sicher, dass du in deinem Leben schon mal die Erfahrung gemacht hast, dass dich ein leidvoller Moment in etwas sehr Tiefes, sehr Verbindendes, sehr Heilendes geschmissen haben. Ja? Und ja, Leiden ist auch hier im Islam Teil des Lebens, um spirituelles Wachstum zu ermöglichen. Und die Lösung liegt da auch in der Hingabe zu Gott und dem Akzeptieren des göttlichen Plans. Gehen wir mal weiter zum Judentum. Auch der Judentum sagt, dass Leiden zum Leben dazugehört. Surprise, surprise. Hier ist nämlich das Leiden Teil der menschlichen Existenz und wird oft als Strafe oder als Prüfung durch Gott interpretiert. Ja, es bietet gleichzeitig die Möglichkeit, die Welt durch Gerechtigkeit und durch gutes Handeln zu verbessern. Das heißt, wenn wir leiden, ist das in dieser Glaubensrichtung immer eine Einladung an uns, wieder Verantwortung zu nehmen. Es ist eine Einladung von uns, gut zu handeln. Es ist eine Einladung für uns, gerecht zu sein mit uns selbst und mit anderen. Und das könnte sein, dass dieser Satz oder dieses Thema Triggerpotenzial hat. Aber ich muss auch sagen, wenn ich leide, wenn es mir nicht gut geht, dann ist es für mich immer eine Initialzündung, etwas zu verändern und mich besser zu verhalten, anders und besser zu handeln und gerechter mit mir selber und mit anderen zu sein. So ein bisschen wie so, bist erkältet und fängst halt an, das Richtige zu tun, indem du Ingwertee trinkst. Ja? Also Leiden lädt uns auch immer ein, gerechter zu sein und unser gutes Handeln zu verbessern. Das heißt, interesting thought here. Und Leiden wird auch hier im Judentum nicht nur individuell, sondern auch kollektiv erlebt. Ja? Ich meine, jüdische Geschichte im Exil kennt ihr wahrscheinlich alle. Und auch durch Handeln, durch die richtigen Handlungen, kann das Leiden gemildert werden in dieser Glaubensrichtung. Und um nicht nur die religiösen Glaubensrichtungen zu besprechen, möchte ich auch nochmal hier eher so einen philosophischen Ansatz bringen vom Existenzialismus. Obwohl das keine Religion ist, beschäftigt sich der Existenzialismus intensiv mit der menschlichen Erfahrung von Leiden, von Angst, von Sinnlosigkeit. Und Jean-Paul Sartre, der Mensch ist zur Freiheit verurteilt, hat er mal gesagt und sagt halt damit, dass Freiheit eine Riesenverantwortung bringt und somit auch oft Leiden mit sich bringt. Ja? Und wir arbeiten auf eine immer höhere Freiheit hinaus. Ich meine, wir sind heute freier als jemals zuvor. Und das bringt einfach eine gewisse Verantwortung. Das bringt einfach oft auch Leiden mit sich. Ich glaube, alle, die neue Mama geworden sind oder allgemein Kinder haben, sind mit einer Verantwortung konfrontiert, die Leiden mit sich bringt. Und das ist part of it. Ja? Und im Existenzialismus sagen sie, dass Leiden entsteht, die Suche nach Sinn in der Welt, die inhärent unbestimmt ist. Ist unbestimmt. Alle Traditionen erkennen an, dass das Leben in irgendeiner Weise unvollkommen ist oder leidvoll ist. Ja, die Ursache des Leidens, auch sind sich alle in diesem Kernelement einig. Meist wird Leiden auf Anhaftung, auf Gier, auf Unwissenheit oder Disharmonie zurückgeführt. Und alle haben auch einen ähnlichen Ausweg. Fast alle bieten einen Weg, das Leiden zu überwinden, sei es durch Erlösung, Befreiung, Hingabe oder innere Transformation. Und ich rede so intensiv darüber, weil ich euch immer klarer machen möchte, dass Leiden zum Leben dazugehört. Und wir haben, und das habt ihr mich auch schon oft sagen hören, nie so wirklich gelernt, unangenehme Gefühle reinzulassen. Und deshalb ist Leiden für uns etwas, was sehr negativ konnotiert ist, womit wir sehr schwer umgehen können. grundsätzlich schon. Und on top kommt auch dann noch Social Media. On top kommen dadurch auch noch diese ganzen Luftschlösser. Und wir sehen darin einen Weg, uns vor unserem Leid zu fliehen und wegzulaufen. Dabei wird das Leid dadurch nur immer größer. Und das soll jetzt hier keine pessimistische Podcast-Folge werden, aber einfach vielleicht eher eine realistische. Ja, und dadurch, dass wir nicht gelernt haben, mit unseren negativen, in Anführungszeichen, Emotionen umzugehen und dann jemand kommt und sagt, du musst diese ganzen negativen Emotionen einfach gar nicht haben, weil das musst du gar nicht. Und dann denken wir so, oh cool, ja, dann der glaube ich mal und das kaufe ich jetzt und dann manifestiere ich und dann mache ich einfach das und dann, ja, dann wird das schon, dann muss ich nie wieder leiden. It's just not true. Und was ich auch nicht sage, ist, dass du diese Information jetzt nimmst und sagst, ja, okay, toll, Leiden gehört zum Leben dazu, ich leide halt voll. Aber wenn das zum Leben dazu gehört, ja, scheiße, dann scheiße. Das ist natürlich damit auch nicht gemeint. Ich glaube, ihr habt es schon so ein bisschen rausgehört, als ich euch über die verschiedenen Glaubens- und traditionellen Ansätze berichtet habe. Es werden in jedem traditionellen Ansatz auch Tools mit an die Hand gegeben, um Leiden zu lindern. Das heißt, du kannst dein Leiden lindern und du sollst dein Leiden auch weiterhin lindern. Du sollst nicht durchs Leben gehen und sagen, okay, wenn Leiden eh zum Leben dazugehört, dann ist es halt jetzt hier ein Haufen Scheiße, kann ich eh nichts machen. Doch, natürlich kannst du was machen, aber erwarte bitte nicht, dass Leiden einfach aus deinem Leben herausgeht. Leiden ist immer für dich ein Türöffner, aber ich glaube, ich wiederhole mich, wenn ich das nochmal sage. Also meine Lieben, life is suffering and that is totally fine. Es macht uns menschlich, es macht uns verletzlich und wir sind genau für diese menschliche und verletzliche und fragile Art zu leben hier, glaube ich zumindest. Und ich hoffe, das kann dir zumindest so ein bisschen Abhilfe verschaffen. Und ich merke, ich rede da jetzt schon ganz schön lange drüber und hoffe, ich konnte euch das irgendwie so übermitteln, dass es euch einleuchtet. Und um das nicht hier zu sehr in die Länge zu ziehen, möchte ich mit euch noch einmal kurz über die komischen Auswirkungen sprechen, die es hat, wenn wir keine Grenzen setzen. Weil ich glaube, das wissen viele nicht und ich glaube, es müssen aber einige wissen. Und ich glaube auch, dass es bestimmt ein paar Pappenheimer gibt, die sich diesen Content hier anhören auf meinem Podcast und ich dann übermorgen einen Instagram-Post sehe. Aber wisst ihr was? Das ist mein Risiko. Ich gebe hier free Content raus, der natürlich nicht zu kopieren ist. Aber wenn das passiert, what the fuck soll ich denn machen? Also herzliches Hallo an alle meine Copycats. Please copy me, but please say at least a thank you. Thank you. Also, wenn du keine Grenzen setzt, bist du wahrscheinlich irgendwann ausgebrannt. Das sind mittlerweile keine News mehr für dich. Hier kommen die etwas anderen Auswirkungen, die es hat, wenn du keine Grenzen setzt. Kommen wir mal zum ersten, chronische Entscheidungsunfähigkeit. Warum passiert das? Ohne Grenzen bist du ständig damit beschäftigt, die Bedürfnisse und Erwartungen anderer zu erfüllen. Und das kann nur dazu führen, dass du dich immer fragst, was will die andere Person, statt was will ich? Und über die Zeit verlierst du legit deine Fähigkeit, für dich selbst klare Entscheidungen zu treffen. Gin, um diese Uhrzeit, Leute, der wird komplett irre, dieser Kater. Naja gut, wir müssen damit dealen, because what can I do? Also chronische Entscheidungsunfähigkeit. Überraschung, viele denken, Entscheidungsunfähigkeit sei irgendwie ein persönliches Problem. Aber es liegt oft daran, dass du keine Grenzen setzt und dich von fremden Meinungen, Menschen dominieren lässt. Ja, ganz, ganz wichtig. Eine weitere Auswirkung deiner Grenzenlosigkeit kann es sein, dass du unfähig bist, alleine zu sein. Warum passiert das? Ohne Grenzen verschmelzen deine Identität und dein Wohlbefinden mit den Menschen um dich herum. Du wirst komplett abhängig von der Bestätigung der Nähe anderer, weil du nie gelernt hast, Raum für dich selbst zu schaffen und erschaffen. Erkenne ich ganz viel bei meinen Kundinnen, die total gut verstanden haben, dass es wichtig ist, alleine zu sein, bla 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 bla, aber es wieder und wieder nicht schaffen. Could be, dass deine Identität und dein Wohlbefinden mit dem Menschen um dich herum verschmolzen ist. Und auch hier, surprise, surprise, viele, die sich unwohl fühlen, wenn sie alleine sind, leiden nicht an Einsamkeit, sondern an einem Mangel an emotionalen und zeitlichen Grenzen. Und gleichzeitig gibt es einen Teil in uns, der sabotiert, dass wir diese Art von Erfahrung machen und dann werden wir Loner, sitzen zu Hause, rausgehen würde Social Anxiety kursen und anstrengend sein, zu Hause sitzen ist aber auch kein Spaß und Freude und dann können wir beides nicht genießen. It's a lack of Grenzen. Spannend, oder? Weiterer Grund? Unklare Körperreaktion oder auch psychosomatische Beschwerden. Warum? Dein Körper reagiert nämlich auf innere Konflikte und Stress, wenn du ständig deine Grenzen übergehst. Das zeigt sich oft auch durch Kopfschmerzen, durch Magenprobleme, Schlaflosigkeit oder auch diffuse Schmerzen, die keine medizinische Ursache haben. Und auch hier, surprise, surprise, Menschen denken oft, dass solche Symptome aus dem Nichts kommen oder aus anderen Ecken kommen. Dabei sind sie oft ein körperlicher Ausdruck für das Übergehen deiner eigenen Bedürfnisse. Bei mir war das ganz stark mein Bauch und meine Haut. Haut ist immer ein Ausdruck für unsere Wut. Haut ist das größte Organ und hat die Macht, Menschen auf Distanz zu halten. Wenn wir wütend auf Menschen sind, wollen wir, dass sie uns nicht näher kommen. Und wenn wir das nicht verbalisieren können, denkt sich der Körper, okay, dann werde ich halt jetzt hier ganz trocken, hässlich, ausgeschlagen und ekzemisch. Und dann wirst du schon dafür sorgen, dass keiner an mich rankommt. War bei mir auf jeden Fall so. Also, körperliche Reaktion. Und dann auch noch ein Klassiker, was ich auch immer wieder selber erfahren habe, der Zwang zu Überproduktivität. Und warum passiert das? Ohne Grenzen fühlst du dich nämlich ständig verpflichtet, etwas zu leisten und deinen Wert zu beweisen. Und das führt dazu, dass du dich selbst in einem Hamsterrad der To-Do-Listen und Überarbeitungen wiederfindest. Und auch hier eine Überraschung, es scheint, als hättest du einfach viel zu tun und du wärst ehrgeizig und perfektionistisch, aber in Wirklichkeit lässt der Mangel an Grenzen dich nie wirklich gut genug fühlen und wir werden zu überproduktiven Menschen. Dann noch eine weitere Auswirkung für Grenzenlosigkeit. Oder von Grenzenlosigkeit, Unfähigkeit, Freude zu empfinden. Denn ohne Grenzen bist du so darauf fokussiert, anderen zu gefallen oder auch Erwartungen zu erfüllen, dass du das Gefühl für Momente auch der echten Freude einfach verlierst. Und du bist ständig funktional, aber selten emotional erfüllt. Und das sehe ich auch, ist auch so eine Volkskrankheit, vor allem bei Frauen. Wir sind häufig funktional, aber selten emotional erfüllt. Und wir haben dadurch die Unfähigkeit oder das Verlernt, Freude zu empfinden. Es wird oft nicht erkannt, dass ein Leben ohne Grenzen die Unfähigkeit zerstört, einfache, freudige Momente bewusst wahrzunehmen. Und das ist nicht so, oh, ich habe eine Grenze und dann empfinde ich die Freude wieder. Das ist eher so the long game. Ich merke, ich habe keine Grenzen. Ich merke, es macht etwas mit mir. Ich merke, ich leide darunter. Ich merke, ich muss etwas verändern. Ich mache einen Workshop. Ich recherchiere. Ich befasse mich damit. Ich gehe in den Prozess ein und höre nicht bei der Wissensübermittlung auf, sondern ich fange das an. Ich spüre mein schlechtes Gewissen. Ich setze mich mit meinen Emotionen auseinander. Diesen ganzen Rattenschwanz. Wenn wir da mutig genug sind, da reinzusteppen und um ehrlicher zu sein, das ist voll der geile Prozess für mich persönlich. Weil wenn du am anderen Ende rauskommst, puh, du hast wieder die Fähigkeit, Freude zu empfinden. Und es ist einfach so hardcore worth it. Und ich glaube, wenn du Menschen fragst, die diesen Prozess auch schon zumindest ein paar Mal durchgegangen sind, die würden das auch sagen. Menschen, die den Prozess noch nicht durchgegangen sind, die haben natürlich eine heilende Angst davor. Und ich verstehe das total. Und die kann man sich selber auch nicht zur Gänze nehmen. Man muss halt durch. Und ich weiß, dass du zum Schluss sagen wirst, der hat sich gelohnt, weil ich kann wieder Freude empfinden. So, was Grenzenlosigkeit noch killt, ist natürlich unsere Kreativität. Und warum? Weil Kreativität braucht immer Raum, braucht immer Zeit, in denen du auch ungestört denken kannst. Und ohne Grenzen wird deine Energie von anderen sehr absorbiert und du kannst nicht so einen wirklichen Freiraum für kreative Entfaltung erschaffen oder haben. Und nicht nur zeittechnisch, also ohne Grenzen und emotionale Grenzen wird unsere Zeit nicht nur genommen dadurch, dass wir vielleicht viel für andere Leute machen, sondern du bist zu Hause und denkst über andere Leute nach. Das ist ja auch eine Art von, die sind immer noch bei mir, ich habe da keine Grenze, ich kann mich davon emotional nicht abgrenzen. Und ja, so ein kreatives Tief, was vielleicht einige von euch auch kennen, wird oft auch so den äußeren Umständen, auf die äußeren Umstände geschoben, aber dem liegt häufig zur Ursache, dass wir mangelnde Grenzen haben und uns auch zu Hause mental und emotional abzugrenzen. So, wie viele sage ich euch noch, ein paar habe ich noch. Manipulierbarkeit passiert auch. Manipulierbarkeit durch andere. Ohne Grenzen bist du sehr anfällig dafür, subtil manipuliert zu werden, weil du dich schwer tust, Nein zu sagen. Ja? Und Menschen können das bewusst, aber auch unbewusst ausnutzen, um ihre Bedürfnisse durchzusetzen. Weil es gibt solche Menschen und es gibt solche Menschen. Und wenn du der Mensch bist, der sich eher aufopfert, der eher zu wenig Grenzen hat als zu viel, gibt es dafür immer ein anderes Puzzleteil, was gerne nimmt. Deshalb sage ich, ich habe irgendwann mal einen Post gemacht, wo stand, learn your limits, because takers don't have any. Lerne deine Limits, weil Leute, die die ganze Zeit nehmen, haben keine Limits, dich auszunehmen. Und ja, auch hier denken Menschen oft, dass Manipulation so eine aktive Schwäche von anderen ist, aber deine fehlenden Grenzen laden sie dazu ein. Ich plädiere auch immer wieder darauf, Grenzen zu setzen, um andere Menschen in ihre fucking Verantwortung zu bringen. Genau. So, dass eine Grenzenlosigkeit natürlich auch Schwierigkeiten mit Authentizität und Ehrlichkeit mit sich bringt, ist, glaube ich, auch relativ klar. Aber ich will es, glaube ich, an dieser Stelle trotzdem nochmal sagen. Weil wenn du keine Grenzen hast, passt du dich ständig an, sagst, was andere hören wollen, um auch Konflikte zu vermeiden. Das führt dazu, dass du irgendwann nicht mehr wirklich ehrlich sagen kannst, was du denkst oder fühlst und gar nicht mehr so richtig weißt, wie es dir geht. Und wie deine Meinung ist zu gewissen Themen. Und das finde ich persönlich sehr problematisch, dass uns durch unsere Grenzenlosigkeit die Fähigkeit genommen wird, unsere eigene Meinung zu bilden. Weil zur Meinungsbildung gehört Recherche dazu. Und wenn wir durch unsere Grenzenlosigkeit sogar beschränkt sind, unserer Meinungsbildung nachzugehen, I find it fucking problematic. Weil ich bin ein großer Freund davon, seine eigene Meinung zu bilden, sich ganzheitlich in Recherchen zu stürzen. Und das wird durch Grenzenlosigkeit einfach auch nicht wirklich erlaubt. Und du könntest dich vielleicht selber so als harmonisch wahrnehmen oder als auch einfach sehr cool, easygoing Person wahrnehmen, aber in Wahrheit bist du einfach nur konfliktscheu, weil du keine klaren Grenzen hast. Und ich sag's dir, ich dachte genau das von mir. Ja, ich bin einfach chill und harmonic und ich bin einfach easygoing. Ich bin so eine easygoing Frau und bin ich vielleicht ein bisschen auch, aber viel weniger, als ich sein möchte, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, oh, wenn ich das bin, dann komme ich gut an. Komme mir richtig gut an bei Männern, dann finde ich mich voll cool und irgendwann fliegt das halt auf. Ich habe das nicht bewusst gemacht, das waren alles unbewusste Strategien, aber als es mir bewusst wurde, habe ich es immer noch weitergemacht, kam mir aber immer bescheuert dabei vor und bin jetzt einfach an einem Punkt, wo ich sage, actually I'm not an easy person, because I'm a fucking human being. Und ich habe einen Zyklus und ich bin selbstständig und ich bin eine Frau und ich bin ein Mensch und ich bin alles das. Natürlich bin ich nicht immer easygoing. That's just a lie. So, lass es noch zwei oder drei machen wir noch. Selbstsabotage ist auch eine Auswirkung deiner fehlenden Grenzen. Selbstsabotage auch durch falsche Prioritäten. Warum? Weil ohne Grenzen verbringst du Zeit mit Aufgaben oder Menschen, die nicht wirklich wichtig sind und vernachlässigst Dinge, die dir langfristig gut tun. Genau das, womit ich heute den Podcast gestartet habe. Ich habe ganz viel Zeit investiert. Warum redet es wieder alles gut so? I'm fine. Aber es war halt nicht das beste Energiemanagement und ich habe dadurch Dinge vernachlässigt, die mir langfristig gut tun. So, und auch hier sind, oft sieht das dann von außen wie Prokrastinieren aus oder wie Chaos aus. Dabei fehlt hier einfach der Fokus, der durch klare Grenzen entsteht. Und wenn du keine Grenzen hast, dann hast du auch nicht die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen. That is the thing. Vor allem, wenn du oft prokrastinierst, wenn du dich häufig in Chaos verlierst, please set your boundaries. Nächsten Freitag kannst du es üben. Diesen Freitag, sorry, 29. November. Und ein letztes noch. Du hast dann durch deine Grenzenlosigkeit Schwierigkeiten mit langfristigem Vertrauen. Das Stichwort ist langfristiges Vertrauen. Und warum? Weil ohne Grenzen fühlst du dich oft ausgenutzt oder auch unverstanden, weil du anderen Menschen keine klaren Signale gibst, wie sie dich behandeln sollen. Und das schürt Misstrauen. Ich habe so ein paar Pappenheimer in meinem Leben, die komplett grenzenlos sind, was manchmal nice ist, not gonna lie, und manchmal, beziehungsweise langfristig, immer ein Misstrauen hervorgerufen hat, weil die dann auf einmal komisch waren, auf einmal passiv-aggressiv, auf einmal im Prozess, auf einmal jenes. Und man wusste nie so wirklich, woran man ist. Und das stürzt mich in Misstrauen. Wenn ich Menschen sehe, die extrem wenig Grenzen haben, so übernett sind, ich bin grundsätzlich misstrauisch. Nicht, weil ich das judge oder weil ich denke, oh mein Gott, die hat keine Grenzen, aber weil ich einfach nicht weiß, wie viel sie gibt, weil sie geben will und wie viel sie gibt, weil sie denkt, dass sie es muss, weil ich sie sonst nicht mag. Und das bringt Leute einfach in so ein Misstrauen. Das bringt Leute einfach in so eine Gray Zone, wo sie nicht mehr wissen, woran sie bei dir sind. Und ich finde, es gibt nichts Niceres, als einen Menschen, der vor dir zu haben, von dem du weißt, woran du bist. I love it. Ja? Und ja, Grenzen sind nicht nur für dich da. Sie helfen anderen auch, dich besser zu verstehen und respektvoll mit dir umzugehen. So important. Ja, meine Lieben, ich glaube, das war es dann auch erstmal zu den ganzen spannenden Auswirkungen von Grenzenlosigkeit, über die wir vielleicht vordergründig gar nicht zuerst nachdenken. Aber mir war es total wichtig, das euch nochmal zu sagen. Und jetzt ist der Podcast noch viel länger geworden. But I think it's okay. Vielleicht mögt ihr ja lange Podcasts. Und ja, mein Tag heute war nicht ideal. Ich habe meine Morgenroutine nicht durchgezogen. Was ich montags eigentlich immer mache, ist mein Spaziergang, mein Ocean Dip. Dann höre ich mir vielleicht noch mal eine Predigt an, hier oder da, oder irgendwas Interessantes. Und das habe ich heute nicht gemacht. Das werde ich morgen nachholen. Ich möchte euch noch mal daran erinnern, dass am Freitag, am 29. der Grenzen-Workshop stattfindet. Und der wird genauso wenig 0815 wie die Inhalte in meinem Podcast. Vielleicht sogar überraschend. Und vielleicht auch auf eine Art und Weise etwas, von dem du nicht erwartet hättest, dass das was mit Grenzen zu tun hat. Aber mein Brain is very interesting und ich möchte euch lang erprobte Dinge mit auf den Weg geben. Und euch tatsächlich auch was über Disziplin erzählen, weil das hat auch viel mit Grenzen zu tun und euch meine sehr unkonventionellen Strategien mitgeben, die ich persönlich für mich entwickelt habe, um Disziplin zu kultivieren. Sind auch ein bisschen witzig, deshalb lache ich. Also daran Erinnerung, 29. Die Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Bitte schreibt mir Fragen, falls ihr Fragen habt zum Workshop. Ihr könnt euch auch anmelden, wenn ihr nicht live dabei seid. Die Aufzeichnung bekommt ihr bereitgestellt. Morgen der Newsletter, meine Lieben. Tragt euch ein, wenn ihr Lust habt. Und ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen Frieden geben und dir sagen, dass wenn du leidest, das okay ist, dass es zum Leben dazugehört und dich aus der Illusion herausziehen, dass Social Media die echte Welt ist. Fang an, Leuten nicht mehr zu glauben. Fang an, Leuten zu entfolgen, die dir das Gefühl geben, dass du nichts wert bist, dass dein Leben nichts wert ist, dass dein Leben langweilig ist und so weiter und so fort. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Wenn ihr Lust habt, von mir und meiner Heilpraktikerin zu hören, dann schreibt mir das. Bis zum nächsten Mal. Ciao.